Remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für diesen 7. Juni. Hier bei Radio Kurax und bei vielen anderen freien Radios sind diese Antifa-Nachrichten natürlich auch zu hören. Wir wollen heute mal quer durch die Republik blicken nach Annaberg-Buchholz, zum einen, wo ein Schweigemarsch zu stoppen ist, außerdem auf die Situation in Regensburg in Bayern und auf die Situation vor allem auch der Geflüchteten in verschiedenen Lagern in Bayern angesichts der Tatsache, dass ja durch diese vermeintlichen Ankerzentren, die von Bayern in die Republik, sagen wir mal, exportiert werden sollen, hier bereits erste Punkte gesetzt werden, die möglicherweise für die Republik eine Bedeutung haben. Außerdem blicken wir schon mal voraus auf den Tag X, sprich den Tag der Verurteilung, der Urteilsverkündung im NSU-Prozess. Mit dem wollen wir uns ebenfalls hier noch weiterhin beschäftigen und blicken aber eben zuerst nach Annaberg-Buchholz beziehungsweise auch in die Zukunft auf den 16. Juni in Annaberg-Buchholz.
Jedes Jahr versammeln sich Gegnerinnen von Abtreibungen und Sterbehilfe unter dem kruden Vorwand, Leben zu schützen. Im sächsischen Erzgebirge findet seit 2007 ein sogenannter Schweigemarsch für das Leben statt. Christliche Fundamentalistinnen marschieren durch die Kleinstadt Annaberg-Buchholz, um gegen Schwangerschaftsabbrüche zu demonstrieren. So auch dieses Jahr am 16. Juni. Diese Veranstaltung von sogenannten Lebensschützerinnen ist ein Sammelbecken für Personen und Organisationen, die Nationalismus, Sexismus und feindliche Einstellungen gegenüber homosexuellen Menschen wie trans-, inter- und nicht-binären Personen verbreiten. Eines ihrer Hauptziele ist das Verbot von Abtreibung ohne die Möglichkeit auf eine Ausnahme. Das Bündnis Pro-Choice organisiert seit 2014 gegen Proteste vor Ort. Mona, Sprecherin des Bündnisses, gibt eine Einschätzung, warum explizit das Erzgebirge ein Zentrum für evangelikale und christliche Fundamentalistinnen darstellt.
Wir sprechen halt von einem sehr provinziellen Raum, auch der deutsche Bible Belt genannt, in Anlehnung an die amerikanischen, sehr rechtskonservativen Regionen. Es ist schon irgendwie klar erkenntlich, die Religion und die Kirche in dem Falle, also die Institution der Kirche, dort immer als feste Ansprechperson sozusagen zur Verfügung stand, um eine Gemeinschaft zu generieren, um Veranstaltungen zu machen, ein Bildungsangebot zu liefern, eine Beratungsstruktur aufzubauen. Also die Provinz ist ja tatsächlich einfach sehr vernachlässigt, was viele Punkte angeht. Wenn wir zum Beispiel von Bildung sprechen, wir sehen das auch in den Ergebnissen der Wahlen, dass einfach ländliche Regionen da schwer angebunden sind und rechte Kreise, rechtskonservative Institutionen, und dazu zählt auch eben die evangelikale Kirche dazu, sieht halt dort ihr Potenzial und ist da einfach auch sehr aktiv.
Auch aktiv in der Lebensschutzbewegung ist die örtliche CDU. Von 2007 bis 2015 organisierten die Christdemokraten für das Leben, kurz CDL, eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der CDU, den Schweigemarsch. Seit 2016 wird der Marsch nun von dem Verein Lebensrecht Sachsen e.V. organisiert.
Also dem Verein geht es eben hauptsächlich, wie der Name schon sagt, um das Lebensrecht. Also ein Verein, der sich dafür einsetzt, Abtreibungen noch mehr zu illegalisieren, bis hin zu komplett zu verbieten. Sterbehilfe beispielsweise wird auch aufgegriffen aus dem Schweigemarsch, ist auch ein großes Thema, wogegen sich der Verein richtet. Und es geht eben um diesen evangelikalen Gedanken, dieser bibeltreuen Auslegung sozusagen, im Sinne von einer sehr, sehr konservativen, zum Beispiel homofeindlichen, also alles, was außerhalb des konservativen Familienbildes steht. Also denen geht es eben darum, die Bibel so zu interpretieren, wie sie geschrieben wurde, und zwar wortgetreu. Das Narrativ des strafenden Gottes sozusagen wird da immer wieder aufgegriffen. Also der Mensch darf nicht in den vermeintlich natürlichen Zyklus des Lebens eingreifen, und erzählt eben zum Beispiel eine Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch oder eben das Recht auf Sterbehilfe dazu.
Durch eine Vereinsform scheint es möglicher, mehr Menschen über CDU-Parteigrenzen hinaus zu erreichen. Der Schweigemarsch richtet sich deutlich auch an Anhängerinnen neurechter Gruppierungen wie auch der AfD. Inhaltlich oder auch personell unterscheidet sich der neue Trägerverein Lebensrecht Sachsen e.V. jedoch kaum von den Christdemokraten für das Leben. Thomas Schneider war stellvertretender CDL-Vorsitzender und Initiator von Linkstrend stoppen, einer rechten Gruppe innerhalb der CDU. Nach seinem Austritt aus der CDU übernahm er dann den Vorsitz für Lebensrecht Sachsen e.V. So schreibt Schneider auch für die christliche fundamentalistische Plattform Idea, betreibt eigene Internetportale und veröffentlicht bei der extrem rechten Zeitung Junge Freiheit. Auch die evangelische Landeskirche beteiligt sich bei der Mobilmachung für den jährlichen Schweigemarsch.
Der Carsten Renzing beispielsweise, das ist der Landesbischof von der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen, der ist schon immer Unterstützer gewesen des Schweigemarschs und hat auch dieses Jahr wieder zum Beispiel auf einem Entschieden für Christus-Treffen, also das ist der Titel einer Landeskonferenz gewesen dieses Jahr, wieder einen Aufruf gemacht und von dem Abtreibungsskandal gesprochen. Theo Lehmann beispielsweise ist ein Pfarrer hier aus Chemnitz, aus der Nähe von Annaberg, der ist beispielsweise auch Ehrengast bei Pegida gewesen. Also diese vermeintlich bürgerlichen Bewegungen wie Pegida, Pegida, Chemnitz, Erzgebirge, Westsachsen, diese ganzen Vereinigungen, die noch relativ neu sind, wenn wir jetzt das an dem Schweigemarsch messen, sind dann natürlich ins Boot geholt worden mit einer Propagierung von einem bestimmten Familienbild, mit einem bestimmten Volksbegriff, mit einer klar rechten Ideologie im Endeffekt. Und damit sollen natürlich diese Kreise angesprochen werden und deren Anhängerinnen.
Das Bündnis Pro Choice hat es sich zum Ziel gesetzt, der sogenannten Lebensschutzbewegung inhaltlich wie auch aktiv entgegenzutreten. In dem Bündnis organisieren sich emanzipatorische Gruppierungen und Zusammenhänge, zum Beispiel aus Dresden, dem Erzgebirge, Leipzig, Jena und Halle. Schon seit Anfang April finden in unterschiedlichsten Städten Mobi-Veranstaltungen statt. Und in Vorträgen und Workshops wurde auch eine inhaltliche Auseinandersetzung gesucht. Beispielsweise gab es in Halle eine Lesung mit Uli Jentsch und Eike Sanders, wo diese ihr Buch Kulturkampf und Gewissen, eine medizinethische Strategie der Lebensschutzbewegung, vorgestellt haben. Der Gegenprotest findet dieses Jahr unter dem Motto Leben schützen, Abtreibungen legalisieren für eine feministische Praxis statt. Das Bündnis kämpft für ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch und die Abschaffung des Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch. Mona vom Bündnis Pro Choice erzählt, was an Aktionen vor Ort geplant ist.
Dieses Jahr, dadurch, dass es auch auf einen Samstag fällt, haben wir ein sehr breites Rahmenprogramm auf dem Fleischerplatz, der dann in diesem Jahr von uns umbenannt werden wird zum Platz der Emanzipation. Und wir wollen ein Ganztagsangebot dort schaffen. Wir haben eine große Bühne, wie so ein öffentliches Festival, würde ich fast schon sagen. Wir haben lokale Acts auf der Bühne, das Ella-Schwarz-Projekt beispielsweise, oder einen Chor, der singen wird. Jennifer Gegenläufer tritt auf, Kamel Zoom wird da sein, München Konflikt. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch dort unsere Themen verorten und eben nicht nur innerhalb dieser Demonstration vor Ort sein. Dadurch haben wir ganz viele Infostände geplant von verschiedenen lokalen Akteurinnen, Sachsen bundesweiten Akteurinnen, die ihre Themen da vorstellen werden. Also beispielsweise die LAG Queeres Netzwerk Sachsen wird einen Infostand machen. Wir haben eine Podiumsdiskussion geplant zu dem Thema feministische Utopien und reproduktive Rechten mit kritischem Blick auf Selektion. Da werden wir beispielsweise Sarah Buddeberg und Katja Kreuzig-Mattei hören, die auch seit vielen Jahren in dem Bereich aktiv sind. Und gleichzeitig werden wir dann genau diese Demo machen, natürlich. Oder wir die Demo starten von dem Platz aus.
Mehr Infos zu den Gegenprotesten und dem Bündnis Pro Choice findet ihr unter www.schweigemarsch-stoppen.de. Es wird eine direkte Anreisemöglichkeit aus Berlin, Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt und Chemnitz geben. Am Sonntag, dem 10. Juni, habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch in Leipzig zu dem Bündnis und den geplanten Gegenprotesten zu informieren. Der Ort ist noch nicht bekannt, aber auf der Webseite von Pro Choice werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Das Bestehen des Paragraphen 218 greift die körperliche Unversehrtheit von allen Menschen an, die schwanger werden können. Umso wichtiger ist es, sich gegen eine konservative, nationalistische, antifeministische Vereinnahmung zu wehren und für die Abschaffung des Paragraphen zu kämpfen.
Ja, soweit hier aus Annaberg-Buchholz, beziehungsweise im Hinblick darauf, wir wollen im Folgenden nach Regensburg blicken, beziehungsweise auf ja, das, was man in Regensburg so mitbekommt, gerade auch aus den Abschiebelagern in und um Bayern, speziell nach Deggendorf und auf einen Fall, der wieder mal eine Spitze darstellt, in der absolut unmenschlichen Abschiebepraxis, die besonders in Bayern, aber auch eigentlich in der ganzen Bundesrepublik ja gelebt und ausgeübt wird. Eine Spitze dieser Praxis, auch wenn sie nur die Spitze des Eisberges ist.
Ein Fall, mit dem wir uns jetzt intensiv befasst haben, das ist von einer 21-jährigen schwangeren Frau aus Sierra Leone. Diese Frau aus Sierra Leone ist im 7. Monat schwanger von einem, der hier in Deutschland sein Asylverfahren hat. Die Vaterschaft wurde aber nicht anerkannt, deshalb hatte sie ihr Asylverfahren getrennt von ihm und wurde dann mit einer Dublin-Ablehnung oder sollte nach Italien zurückgeschickt werden. Sie hatte sich aber, als die Polizei zu ihr ins Lager kam, mit wohlbemerkt 40 Mann und Frauen für eine Person, die abgeschoben werden sollte, dann hat sie sich dagegen gewehrt. Sie hat auch einen 4-jährigen bzw. jetzt 5-jährigen Sohn, der auch mit ihr abgeschoben werden sollte, also nur sie und ihr Sohn. Der Vater von dem Kind darf ja hier bleiben, weil sein Asylverfahren hier abgewickelt wird. Und der Sohn wurde dann ihr weggenommen, also die Polizei hat die beiden getrennt. Und sie hat sich aber so gewehrt gegen diesen Abschiebeversuch, dass sie dann in den Abschiebehaft in Ehring kam. Ihr Mutterschutz beginnt oder hat begonnen am 1. Juni. Sie war 2 Wochen vorher in das Abschiebegefängnis eingeliefert worden. Sie sollte dann 2 Tage vor Beginn des Mutterschutzes abgeschoben werden nach Italien. Ja, wir haben eben versucht, das öffentlich zu machen, was da passiert ist. Ja, die Frau ist jetzt immer noch in Deutschland, also sie konnte ihre Abschiebung selbst verhindern. Es gab auch eine Demonstration am Flughafen, als der Abschiebeflug starten sollte. Aber sie hat sich halt am Flughafen auch nochmal gewehrt gegen die Polizei und dann wurde ihr jetzt unterstellt, dass sie das Wohl von ihrem Kind gefährdet hat und dass sie deswegen eventuell ihr 5-jähriges Kind gar nicht mehr zurückbekommt, weil sie ja eine kindeswohlgefährdende Mutter ist. Das Kind ist nämlich in Obhut genommen worden, bei dem sie da abgeholt worden sind aus dem Lager, vom Jugendamt in Deckendorf. Die wurden dann sozusagen am Flughafen zusammengeführt und dann wurde sie ja wieder in Abschiebehaft genommen und ihr Kind wurde ihr wieder weggenommen. Und es ist auch jetzt immer noch in Obhut in Deckendorf und sie darf das jetzt 1-2 Mal pro Woche sehen und dann wird sozusagen entschieden, ob sie ihr Kind wiederbekommen darf oder nicht. Und das ist halt aus verschiedenen Gründen ein sehr krasser Fall, weil zumindest wir haben jetzt noch nie von einer Frau mitgekriegt, die hochschwanger in einem Abschiebegefängnis war und 2 Tage vor Beginn des Mutterschutzes abgeschoben werden sollte, die auch noch von dem Kind getrennt wurde und von dem Vater von ihrem ungeborenen Kind. Und ja, der Fall ist halt jetzt auch ein Politikum sozusagen.
Ja, ein Politikum, das war oder ist der Fall einer Frau, die ihre Abschiebung verhindern konnte, so berichtet es eine Aktivistin aus Regensburg. Nur leider ist es auch ein wenig oder ein sehr kurz beachtetes Politikum und auch nur eines von vielen, über das wenig bzw. immer nur sehr kurz berichtet wird. Die Berichterstattung über die Situation in Abschiebelagern oder in sogenannten Transitzentren und Erstaufnahmeeinrichtungen, die hält sich meist in Grenzen. Wenn berichtet wird, dann meist über angeblich gewalttätige Geflüchtete.
Eben weil durch diese negative Berichterstattung fast 1:1 Übernahme von Polizeimeldungen und Polizeianalysen der Situationen ist auch wirklich eine massive Abneigung in der Bevölkerung gerade zu bemerken. Ganz konkret haben Leute aus Deckendorf zu uns gesagt, bitte lasst einfach nichts mehr in Deckendorf machen, keine Demo und nichts, weil eben dann einfach nur noch mehr Hass zu spüren ist. Und den kriegen sie halt einfach auch tagtäglich mit, wenn sie durch die Stadt gehen, wenn sie angepöbelt werden, wenn sie irgendwie rassistisch belästigt werden.
Vor dieser Situation stehen Aktivistinnen und Aktivisten und eben auch Geflüchtete in Bayern. Wenn man Demos macht, scheint das nicht viel zu helfen. Wenn man keine macht, ist aber auch niemandem geholfen. Schön wäre es da natürlich, wenn sich mehr Menschen an den Demos beteiligen würden, anstatt dem oft sehr verzerrten Bild von Geflüchteten Glauben zu schenken, das durch einige Medien zumindest verbreitet wird. Aber genau darin liegt auch einer der vielen Zwecke der zentralen und oft abgelegenen Unterbringung von Geflüchteten. Man erfährt kaum, was drinnen passiert. Dadurch wird eine Solidarisierung erschwert und damit auch eine öffentliche und breite Kritik an den Zuständen, den Gesetzen und an der dafür verantwortlichen Regierung. Eigentlich wäre es die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, genau dem entgegenzuwirken und das zu berichten, was tatsächlich passiert. Aber nicht nur in den Abschiebelagern selbst wird über Leben und Zukunft der Geflüchteten entschieden, denn die Polizei, die die Abschiebungen durchführt, ist auch nur ein Organ von vielen, das an diesem langen Prozess beteiligt ist. Auch darauf möchte eine Demo aufmerksam machen, die diesen Freitag in Regensburg stattfindet. Sie beginnt um 17 Uhr an dem örtlichen Abschiebelager in der Zeissstraße und endet dann vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg.
Da sitzen genau die Leute drin, die über die Asylverfahren entscheiden, von den Menschen im Abschiebelager ganz konkret, aber auch natürlich vielen anderen und tatsächlich auch in Deggendorf, das sind irgendwie so angegliedert. Das heißt, dort werden die ganzen Dublin-Bescheide ausgestellt, dort werden die Abschiebebescheide oder zumindest halt eben das Urteil dazu gefällt letztlich. Und deswegen fanden wir das als recht treffenden Punkt, dorthin zu gehen, um mal eben irgendwie deutlich zu machen, dass da drin halt irgendwie täglich Existenzen vernichtet werden oder halt zumindest krass in Frage gestellt werden so und Gesetze umgesetzt werden oder angewandt werden, die wir halt einfach zur Gänze ablehnen.
Und diese Ablehnung wollen Aktivistinnen und Aktivisten am Freitag in Regensburg auch zeigen. Sie rufen aber nicht nur auf gegen Abschiebungen und gegen Lager. Die Demo steht unter dem Motto für ein besseres Morgen.
Wir müssen halt hier gerade in Bayern wirklich auch anerkennen, dass das nicht nur irgendwie auf Asylgesetzgebung sich beschränkt, sondern eben auch für Leute, die sich solidarisieren. Also ganz konkret auch in dem Fall in Nürnberg. Das war der erste Tag, nachdem irgendwie der Schubserparagraf abgesegnet wurde und dann tatsächlich auch fast angewandt wurde oder jetzt dann auch noch in den offenen Verhandlungen halt irgendwie angewandt wird. Da, wo halt Leute jetzt einfach dadurch, dass sie sich halt solidarisiert haben, faktisch schon mit einem Bein im Knast stehen so. Und deswegen halt irgendwie auch so ein allgemein besseres Morgen. Also letztlich, wie das dann ausschauen soll, am besten halt natürlich diese ganzen Scheißgesetze wieder abgeschafft so. Dieses PAG, das vor kurzem hier eingeführt wurde, sowieso auch gleich mit. Stopp aller Abschiebungen so. Dass das natürlich irgendwie nicht mit dieser Demo irgendwie erreichbar ist und das ist uns natürlich bewusst so. Allerdings soll schon irgendwie ein Bewusstsein dafür geschafft werden, dass solidarische Strukturen, die einfach Leute irgendwie auffangen, die von Repression betroffen sind, die von Abschiebung betroffen sind, wichtiger denn je sind. Das heißt halt letztlich, dass wir irgendwie uns alle irgendwie ein bisschen mehr zusammentun, auch irgendwie so eine strikte Trennung von Antifa und Antira-Arbeit vielleicht einfach mal hinterfragen, so, weil es letztlich wirklich ein und dasselbe ist.
Vor 5 Jahren, am 6. Mai 2013, begann vor dem Oberlandesgericht in München der Prozess gegen den NSU, gegen den nationalsozialistischen Untergrund und dessen Angehörige. Angeklagt sind da Beate Zschäpe, André Eminger, Holger Gerlach, Ralf Wohlleben und Carsten Schulze. In den kommenden Wochen soll das Urteil gesprochen werden. Derzeit verlesen noch die Altverteidiger von Beate Zschäpe ihre Plädoyers. Sie fordern nun etwa die Freilassung von Beate Zschäpe. Die Bundesanwaltschaft fordert hingegen lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Auch die anderen Angeklagten sollen nach der Bundesanwaltschaft mehrjährige Haftstrafen erhalten. Ein hartes Urteil wird da erwartet und mit diesem geht dann der Prozess als einer der großen politischen Prozesse in die Geschichte der Bundesrepublik ein. Doch von einem erfolgreichen Prozess, der die versprochene Aufklärung geleistet hat, kann aus Sicht der Angehörigen der NSU-Opfer und vieler anderer kritischer Aktivisten und Aktivistinnen keine Rede sein. Für sie werden nach Prozessende mehr Fragen bleiben als Antworten. So bleibt etwa ungeklärt, wer für die Mordserie, die Anschläge und den Terror des NSU alles verantwortlich ist. Die Beschränkung der Bundesanwaltschaft auf das Trio Bönhardt, Mundlos und Zschäpe und ihr nächstes Umfeld ignoriert den Netzwerkcharakter des NSU. Dass der NSU keine isolierte Zelle aus 3 Personen war, das haben nicht zuletzt die Nebenklageanwälte und Anwältinnen in ihren Plädoyers aufgezeigt. Ohne militante Nazi-Strukturen wie Blood and Honor, lokale Kameradschaften oder etwa den Thüringer Heimatschutz, um den V-Mann Tino Brandt und Ralf Wohlleben, wäre der NSU wohl schwer möglich gewesen. Die Aufklärung im Rahmen des Prozesses wurde jedoch konsequent unterbunden. Das ist nur einer der Gründe, warum sich bundesweit lokale Initiativen gegründet haben, die nun Aufklärung fordern und sich lokal auch dafür einsetzen. So eine Initiative gibt es auch in Halle. Sie nennt sich NSU-Komplex Auflösen in Halle. Ein Mitglied der Gruppe beschreibt, wieso sie sich in dieser Gruppe engagiert.
Ja, also für mich kann da eigentlich nicht von Aufklärung gesprochen werden. Es sind einfach so viele Hinweise vom Gericht nicht anerkannt worden oder überhaupt nicht in Betracht gezogen worden. Und der Staat, das Bundesamt für Verfassungsschutz, da mit schützt quasi. Und so viele V-Personen, die sich im Umfeld des NSU rumgetrieben haben oder immer noch rumtreiben, nicht vor Gericht gelandet sind. und dass jetzt an diesen 5 Personen, die da angeklagt sind, ein vielleicht hohes Strafmaß festgemacht wird, einfach um zu sagen, Deckel drauf und gebt Ruhe. Das kann ich nicht hinnehmen und möchte mich auf jeden Fall solidarisch zeigen mit den Betroffenen und den Angehörigen der Opfer des NSU, die Aufklärung verlangen.
Diese Fragen und die Forderung nach Aufklärung sollen auch am Tag der Urteilsverkündung bundesweit auf die Straße getragen werden. Dazu rufen verschiedenste Bündnisse zu Demonstrationen auf. Die zentrale Kundgebung findet in München statt, aber nicht nur dort, auch in Halle wird demonstriert.
Also das Motto der Demonstration ist ja kein Schlussstrich. Und das wollen wir nochmal deutlich machen, dass auch nach dem Prozess, auch wenn eigentlich alle Fakten da liegen und alles sozusagen geklärt ist, eigentlich noch gar nichts geklärt ist und viele Dinge noch aufgedeckt werden sollen. Und es ist natürlich nicht allen Leuten möglich, in München bei der Demonstration, der Großdemonstration dabei zu sein, wozu das Bündnis NSU-Komplex auflösen ja eigentlich aufgerufen hat. Aber in verschiedenen Städten wird es so dezentrale Aktionen geben und so auch in Halle.
Und das lokale Bündnis NSU-Komplex Auflösen Halle ruft eben zu der Demonstration zum Tag X auf. Die Demo findet dann an einem Abend statt und auf der Route werden Videos gezeigt. Dabei ist dem Bündnis in Halle Folgendes wichtig.
Es ist auf jeden Fall die Betroffenenperspektive, die da im Fokus ist. Viele Angehörige und Opfer rechter rassistischer Gewalt kommen zu Wort. Es gibt auch teilweise Videos, die eher ein künstlerisches Format haben. Und größtenteils sind es die Spots, die vom NSU-Tribunal gemeinsam erstellt wurden.
Die Perspektive der Opfer spielte im NSU-Prozess nämlich und vor allem auch in der Aufklärung bundesweit nur eine marginale Rolle. Und aus dem Grund fordert nun auch das bundesweite Bündnis NSU-Komplex Auflösen eine Entschädigung der Betroffenen und Überlebenden und Hinterbliebenen der NSU-Taten sowie eine Würdigung ihrer Perspektive in der Debatte. Und das soll sich dann eben auch auf der Demo in Halle zeigen. So wird zum Beispiel per Video auch Gavril Vulgaridis zu Wort kommen. Er ist der Bruder des 7. NSU-Opfers Theodoros Vulgaridis.
Dieser Prozess ist einmal so und einmal so. Man erwartet viel und dann kommt im Endeffekt nicht viel dabei raus. Keiner kann sich erinnern, keiner weiß von nichts mehr und viel wird verschwiegen. Ja, viele Gerüchte kommen, wer da noch verwickelt ist oder nicht. Also ich würde mir da mehr Offenheit wünschen, ja, dass man das... Ja, wenn noch einige zur Verantwortung gezogen werden müssten, wenn ich das mal so sagen darf, dann sollte man das tun. Weil es sind ja die Angehörigen, die immer noch mit offenen Fragen kämpfen. Ja, haben Behörden etwas gewusst oder nicht? Könnte man einige Menschenleben noch retten, wie das meines Bruders? Ja, das sind so Fragen, die wo mich belasten. Mir ist es auch wichtig, dass die Menschen erfahren, wie es uns ergangen ist in den letzten Jahren und auch durch die Medien, diese Hetze. Ja.
Und die Fragen hat sich Gavril Vulgaridis hier vor einem Jahr gestellt, nämlich anlässlich des NSU-Komplex-Tribunals, das in Köln stattgefunden hat. Die Fragen wurden nun auch in dem letzten Jahr im NSU-Prozess nicht etwa beantwortet. Und seine Fragen und seine Sichtweise und Erfahrungen sollen nun etwa per Videokundgebung in Halle zur Demonstration am Tag X zu Wort gebracht werden, nochmal durch ihn. Auch zu Wort kommen soll bei der Demonstration Ibrahim Aslan. Er ist Überlebender des rassistischen Brandanschlags in Mölln von 1992 und ist solidarisch mit den Opfern und den Angehörigen der NSU-Taten. Und er verweist in seiner Botschaft darauf, was in der öffentlichen Wahrnehmung des NSU-Prozesses fehlt. Nämlich eben nicht nur die Perspektive der Opfer, sondern vor allem auch dann Solidarität mit ihnen.
Mein Ziel ist es, die Opferperspektive in die Öffentlichkeit zu rücken und das mache ich mittlerweile in Schulen seit einem Jahr. Und ich merke das auch immer, dass die Schüler und Schülerinnen die Opferperspektive überhaupt nicht kennen. Und ich versuche dann einfach ein Projekt daraus zu machen, Leute, kennt ihr eigentlich die Betroffenen oder die Opfer der NSU? Nenne ich Namen, Mehmet Kubaschik, Enver Şimşek, Theodoros Bulgaridis, Süleyman Taşköprü und kein Finger von den Schülern geht hoch. Und wenn ich dann sage, kennt jemand Beate Zschäpe oder Ove Mundlos, Ove Böhnhardt, dann melden sich alle Schüler. Das hängt damit zusammen, weil sie die Täter immer im Vordergrund sehen. Leider ist es so, wenn die Opferperspektive mehr im Vordergrund rücken würde, dann würden ganz viele Menschen viel mehr Sympathie gegenüber den Betroffenen entwickeln. Und meine Meinung wäre, dann würden diese Taten langsam aufhören. Diese Taten können nur aufhören, wenn wir mitfühlen. Unsere Symptome verlieren wir durch die Erzählungen unserer Geschichten. Und wenn wir die Solidarität der Menschen bekommen, dann fühlen wir uns freier. Ich bin nicht betroffen von NSU, doch ich bin solidarisch mit den Betroffenen der NSU, weil wir das gemeinsame Schicksal tragen. Doch viele Betroffene, die ich kennengelernt habe, denken immer, dass es unmöglich ist, das, was wir hier machen. Dass es auch unmöglich sei, diesen Staat anzuklagen. Dass es unmöglich sei, die Hintermänner anzuklagen. Doch wir wissen alle, dass es etwas Realistisches ist, wenn wir Namen benennen und wenn wir sehen, dass die Solidarität der Menschen dadurch entsteht.
Ibrahim Aslan plädiert also auch dafür, dass es weitergehen muss, auch in der juristischen Aufklärung des NSU-Prozesses. Und seine Aussage soll dann in Halle per Videokundgebung an die Wände in der Stadt, in der Innenstadt, projiziert werden auf einer Demonstration, die zum Tag X nämlich in Halle stattfindet und vor allem den Opfern und ihren Angehörigen eine Stimme geben soll. Gleichzeitig geht es auf der Demonstration aber auch darum, zu zeigen, dass auch nach dem NSU noch Rassismus in dieser Gesellschaft alltäglich ist. Auch in Halle werden heute tagtäglich Migranten und Migrantinnen rassistisch beschimpft, angegriffen und kontrolliert. Auch darauf soll auf der Demonstration verwiesen werden. Die große Frage, die sich nun stellt, ja, wann findet sie denn nun statt? Hier in Halle, in München und bundesweit in vielen anderen Städten. Eine konkrete Antwort gibt es darauf noch gar nicht.
Also die letzten Plädoyers werden ja jetzt gehalten und aktuell ist der Stand, dass wohl der früheste Tag des Prozessendes am 19. Juni sein wird. Und darauf bereiten wir uns jetzt einfach vor, dass es vielleicht wirklich der 19. wird. Aber es kann auch genauso sein, dass sich der Prozess doch noch aus allen möglichen Gründen in die Länge zieht und das Ende erst im Juli zu erwarten ist.
Und wer dann Informationen natürlich braucht, um den Tag X ausfindig zu machen, Infos dazu gibt es etwa auf nsu-watch.info oder aber natürlich im Programm von Radio Korax oder den anderen freien Radios, die immer wieder über den NSU-Komplex berichten. Am sogenannten Tag X wird es dann in Halle auf dem Marktplatz um 21 Uhr an dem Abend losgehen. Da beginnt die Demonstration, die dann durch die Innenstadt führen wird. Und wer sich da noch ein bisschen mehr über die Hintergründe genau dieser Demonstrationen des NSU-Komplexes informieren möchte, hat in Halle zumindest heute Abend die Möglichkeit dazu. Denn heute Abend gibt es einen Mobi-Vortrag. 20 Uhr beginnt er in der Reihe 78, findet er statt. Und da wird das Bündnis NSU-Komplex Auflösen Halle also nicht nur über die Demo zum Tag X informieren, sondern auch nochmal über die Hintergründe zum NSU-Komplex. Organisiert wird dieser Mobi-Vortrag von JAFA, also den Youth Against Fascism, einer neuen politischen Gruppe, die heute Abend 20 Uhr ins Reihe 78 einlädt und dann mobilisiert zum Tag X.
Ja, soweit waren das die Antifa-Nachrichten für diesen heutigen 7. Juni. Nachhören könnt ihr das Ganze unter radiokorax.de oder auch unter freie-radios.net. Bleibt stabil und bis bald.